Ein besonders beeindruckender Bibelvers für mich im Alten Testament lautet: Gott, der Herr, redet und ruft der Erde, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Wunderbar ergänzt wird diese Aussage im Neuen Testament, im Hebräerbrief. Vielfach und auf vielfache Weise hat Gott geredet zu den Vätern in der Vorzeit. Ganz kurz nur einige solcher Redenscharaktere unseres Gottes. Ganz deutlich und klar redet er selbstverständlich durch sein Wort. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Es gibt aber Leute, die wollen aufs Wort Gottes nicht hören, aus irgendwelchen logischen Gründen heraus. Für die Leute redet Gott auf eine ganz andere Art und Weise. Denn was man von Gott weiß, so der große Heidenapostel Paulus von Tarsus, ist ihnen ja geoffenbart. Gott selber hat es ihnen geoffenbart, nämlich durch die Werke seiner Hände. Also wer nicht gewillt und bereit ist zu hören, hat die Möglichkeit zu sehen. Leider gibt es aber Menschen, die wollen weder hören noch einsichtig sein. Weg hast du aller Wege, an Mittel fehlt dir's nicht. Leider, leider ist bei dem einen oder anderen ein Unfall, ein Leid nötig, vielleicht ein schwerer Schicksalsschlag. Oder Gott muss einen lieben Menschen von seiner Seite wegnehmen und wegreißen. Das ist schon eine härtere Redensart unseres Gottes. Seid nicht wie Rosse und Maultiere, wird uns geraten, denen man Zaum und Gebiss muss ins Maul legen, wenn sie nicht zu dir wollen. Noch eine vierte Art, auf die Gott zu den Menschen reden möchte, und um die geht es mir heute Vormittag. Gott hat in den Ablauf der Menschheitsgeschichte Zeichen hineingesetzt, an denen man sehen und erkennen kann, dass er existent ist. Man kann Gott nicht berechnen. So schlau sind alle Menschen zusammen nicht. Aber man kann ihn an den Zeichen, die er in die Völkerwelt, in den Ablauf der Menschheitsgeschichte hineingesetzt hat, erkennen. Zwei Bibelverse, das heißt zwei Bibelstellen will ich dazu lesen. Die erste aus Offenbarung, Kapitel 6, Vers 12 bis 17. Für viele unverständlich, auch für mich selber, lange schwer zu verstehen. Offenbarung 6, von Vers 12 bis 17. Und ich sah, dass das Lamm das sechste Siegel öffnete. Da entstand ein großes Erdbeben, und die Sonne wurde schwarz, wie in Trauer gehüllt. Der Vollmond wurde wie Blut. Die Sterne des Himmels stürzten zur Erde, wie ein Feigenbaum seine Feigen abwirft, wenn der Sturm ihn schüttelt. Und der Himmel verschwand wie eine Buchrolle, die man zusammenrollt. Und alle Berge und Inseln wurden von ihrem Platz gerückt. Die Könige auf Erden, die Gewaltigen, die Heerführer, die Reichen, die Mächtigen, die Sklaven und Freien, alle verbargen sich in den Höhlen und den Felsspalten der Berge. Sie riefen den Bergen und Felsen zu: Fallt auf uns, verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt. Und jetzt ganz merkwürdig, und vor dem Zorn des Lammes. Denn der große Tag ihres Zorns ist da. Wer kann da bestehen? Noch einen kurzen Bibelabschnitt aus dem bekannten Kapitel Matthäus 24, die Verse 32 bis 35. Da gibt Jesus uns einen Vergleich. ein Vergleichszeichen. Am Feigenbaum könnt ihr ein Gleichnis lernen. Wenn seine Zweige saftig werden und Blätter treiben, wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. So ist es auch hier. Wenn ihr das alles seht, so seid gewiss. Es steht nahe vor der Tür. Wahrlich, ich sage euch, dies Geschlecht wird nicht untergehen, bis dass dies alles geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Einer lieben älteren Schwester, die schon sehr lange in der Nachfolge unseres Herrn Jesus steht, viele Gebetserhörungen erfahren und erleben durfte, Wunder erleben durfte, seine Güte geschmeckt und gesehen hat, meinte, als ich über die Endentwicklung dieser Zeit, dieses Zeitalters, so zu ihr redete: Weißt du, Bruder Wegner, jetzt bin ich so alt geworden, habe meinen Heiland so wunderbar erlebt und erfahren, und das kann mir niemand nehmen. Aber was da in Palästina geschieht und was das mit dem Antichristen auf sich hat, interessiert mich eigentlich gar nicht mehr. Ich möchte heim zu meinem Herrn Jesus. Da habe ich doch in mich hineingehorcht und im Stillen gebetet. Recht hat sie ja aber, diese liebe alte Schwester. Aber auf der anderen Seite, da war auch etwas in mir drin, und da konnte ich ihr dann spontan sagen: Weißt du, eine Brautseele, die hat ja den Herrn Jesus so sehr lieb wie eine irdische Braut ihren Bräutigam. Aber eben aus dieser Liebe heraus interessiert die Braut doch alles das, was mit dem Bräutigam zusammenhängt. Sein kommendes Friedensreich hier auf dieser Erde, die schwierige Phase in der Endzeit, die Trübsale, die Geburtswehen, die über die Gesamtgemeinde hereinbrechen werden, und das, was in Israel, den Nachkommen Abrahams, dem auserwählten Volk, geschehen wird, das interessiert die Braut, auch wenn sie noch so ein großes Sehnen und Verlangen hat zum Bräutigam, doch sehr. Liebe Geschwister, liebe Zuhörer, über 5 herausragende Zeichen möchte ich heute Vormittag zu euch sprechen, die wir aus der Bibel heraus erkennen können und ihre Erfüllung in der realen Welt beobachten können. 5 herausragende Endzeitzeichen. Die Älteren von uns werden sich noch gut erinnern, wie schwierig die Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg gewesen sind, bis 1948, wie die Familien, die Eltern kämpfen mussten, um ihren Kindern einigermaßen eine solide Grundlage zum Leben zu schaffen. Manch eins hat große Not gehabt. Ich selber habe in dieser Zeit fürchterlich Hunger leiden müssen. Es waren einfach keine Beziehungen da, um sich mit Nahrungsmitteln zu versorgen, wie es nötig gewesen wäre. Heute zurückblickend bin ich aber dankbar, dass ich so eine Phase wie eine bittere Hungersnot durchgemacht habe, da ich ja inzwischen als Missionar in Gebiete gewesen bin, noch gar nicht einmal allzu weit von hier, wo man diese bittere, schreckliche Not, Hungersnot vorfindet. Jetzt habe ich ein viel besseres Einfühlungsvermögen für solche Probleme. Hätte ich selber keine Hungersnot gelitten, ich befürchte, ich würde diese Entwicklung in der Endzeit, die auch durch Hungersnot gekennzeichnet wird, gar nicht besser begreifen und verstehen. Aber 1948, da kam die Währungsreform. Mit 95 Pfennig in der Stunde wurde meine Arbeit entlohnt. Es war sehr wenig, aber man konnte sich doch wieder etwas kaufen. Und noch etwas geschah 1948, da der ewige Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, den Menschen ein sichtbares Zeichen gesetzt in der politischen, in der wirtschaftlichen Welt. Das, was man damals nicht glauben konnte, das geschah. Der Staat Israel wurde gegründet. Der Feigenbaum wurde gepflanzt. Und seither steht er als ein Mahnmal, als ein deutliches Zeichen vor unseren Augen. Ich bin immer so beeindruckt, wenn ich an die letzte Einreise Jesu Christi in Jerusalem denke, bevor er in den Tempel da hineinging, um die Früchte zu suchen, die er vom Volk Israel zu erwarten gehabt hätte, muss er an einem Feigenbaum vorbei. Zufall? Ganz bestimmt nicht. Es sieht so vieles in unserer Welt nach Zufälligkeit aus. Dabei ist es aber nur Zulassung unseres Gottes. Und da muss er an einem Feigenbaum vorbei. Und jetzt kommt der Hunger über ihn. Sein äußeres Leben, seine äußeren Bedürfnisse, die waren ganz gleich mit den inneren Bedürfnissen. Da war keine solche Diskrepanz bei ihm, wie wir das bei uns oft beobachten müssen. Er will ihn und sucht Frucht und findet keine, weil die Zeit nicht da war. Für den äußeren Feigenbaum war keine Erntezeit. Aber für den inneren Feigenbaum, da war die Zeit der Ernte war gekommen. Und er musste einen Fluch aussprechen. Derjenige, der doch geraten hatte, dem Gärtner, an einem Baum, der keine Frucht gebracht hat, und er umgehauen werden sollte, dann sagt er zum Besitzer, Herr, lass ihn doch noch ein Jahr, ich will mir extra viele Mühe geben, ich will ihn bewässern, ich will um ihn graben, ich will ihn bedüngen, damit er doch seine Frucht bringen und tragen könne. Und hier spricht er einen Fluch aus. Die Dürre über den Feigenbaum hat beinahe 2000 Jahre gedauert. Und Gott hat ihn herausgerissen. Er war nimmer an seinem Platz. Viele verstehen auch das nicht. Obwohl Gott den Nachkommen Abrahams gesagt hatte, ich gebe euch ein Land, darin Milch und Honig fließt. Ihr sollt es um der Versprechungen, die ich eurem Vorvater, dem Urvater Abraham gegeben habe, ihr sollt es schön haben, ihr sollt keinen Mangel haben. Meine lieben Zuhörer, so ist Gott. Aber begeht nicht die Gräuelsünden wie die Ureinwohner in Kanaan. Sonst muss ich euch genauso von diesem schönen Land vertreiben wie sie. Und genau das geschah. Wie dramatisch das alles. Hier der eine Gott, der es so gut meint, auch über deinem Leben. Und wie hat sich das auserwählte Volk verhalten? Wie hast du dich verhalten? Wie habe ich mich verhalten? Dieser Güte, dieser unbeschreiblichen Liebe gegenüber. 1948. Steht der Feigenbaum wieder. Weißt du, was er mir sagt? Es hat eine andere Epoche begonnen. Da verlagert sich etwas vom Evangelium, vom Gemeindezeitalter her, immer mehr hinüber ins Millennium Jesu Christi, auf seine sichtbare Aufrichtung seines Reiches. Der Feigenbaum redet eine deutliche, eindrucksvolle Sprache zu mir. Ich bin froh, dass ich auf die Bibel hören kann. Die Bibel soll Nummer eins sein. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte nicht. Ach, ich höre oder sehe so gerne auch immer noch die Werke seiner Hände. Und wenn ich die Täler, die Flüsse, die Berge sehe, wie das alles so harmonierend ist, ursprünglich so gut, so heilsam geschaffen wurde, dann jauchzt mein Herz dir, großer Schöpfer, zu. Wie groß bist du, wie groß bist du! Auch durch Unfälle und Schicksalsschläge hat Gott der Herr in mein Leben hineingeredet. Und ich will nicht leichtfertig und oberflächlich drüber hinweggehen und sage: Herr, was hast du mir zu sagen? Aber auch wie Gott zu der Weltbevölkerung redet, wie er sich Mühe gibt, um die Menschheit vor Armageddon aufzuhalten. Halt, nicht weiter so! Gott, der Herr, redet und ruft der Erde vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Darf ich dazwischen werfen, was sicherlich einigen bekannt ist? Der kleine, aber große Mann, der Preuße, Friedrich der Große, bei seinen Siegen frug er einmal einen seiner Generäle, der gläubig war an den Herrn Jesus: Kann er mir einen Beweis dafür geben, dass Gott existiert? Aber ganz kurz! Und da hat der General von Szyten gesagt: Majestät, die Juden, dies Geschlecht wird nicht vergehen, bis dass dies alles geschehe. Wer ehrlich sucht, wird feststellen, dass das, was Gott zusagt, das hält er ganz gewiss. Wenn wir auf kluge, diplomatisch kluge Menschen sehen, egal welchen Couleurs und ihre Zukunftsprognosen, dann können wir feststellen, keiner ist wirklich zuverlässig. Aber Gott ist zuverlässig. Als dann die Stürme begannen, über den Feigenbaum zu kommen, die Nahoststürme, gewaltige Stürme, und es wiederholt so ausgesehen hat, als würde der Feigenbaum ausgerottet, vernichtet. Eine Übersetzung sagt, er wird so geschüttelt werden, dass er die noch nicht reifen Früchte fallen lässt. Noch nicht reife Früchte. Israel hat Früchte, aber für Gott sind sie immer noch nicht reif genug. Und Stürme kommen. War es wohl der zweite oder der dritte Nahostkrieg, ich bin mir nicht mehr sicher. Kommt ein junger Student nach einem Vortrag, Zeltvortrag, auf mich zu und sagt: Herr Wegner, das ist schön und interessant, was Sie uns da klar machen wollen in diesen Abenden. Aber ich kann einfach nicht glauben, dass die Juden das auserwählte Volk sein sollen. Stellen Sie sich vor, da leben die friedlichen Palästinenser. Ach, wenn ich das schon höre, das gab's ja überhaupt nicht. Das war ja alles ein Mischmasch von islamischen, verschiedenen Prägungen war das ja. Die friedlichen Palästinenser da, und dann kommt der Zionismus, beraubt sie um ihres Guts, Hab und Guts, und jetzt müssen sie in Elendsquartieren da sein. Wenn man das sieht, dann soll ich glauben, die Juden, das soll das auserwählte Volk sein. Ist ja auch nicht leicht zu glauben. Was wohl im nächsten oder im selben Nahostkrieg, ich denke, es war der Yom Kippur-Krieg, als Israel plötzlich überfallen wurde und es gar nicht gut aussah. Da kommt eine Schwester zu mir und sagt: Bruder Wegner, aber jetzt fällt es mir auch wirklich schwer zu glauben, dass die Juden das auserwählte Volk sind. Israelische Jagdflieger hatten Kairo bombardiert und eine Schule getroffen. Und die Experten vom Fernseher, damals schon ihrer Fähigkeit bewusst, zeigten die toten, verkrüppelten Kinder. Das war sehr beeindruckend, was diese bösen Juden da nicht alles tun, nicht wahr? Jetzt fällt es auch mir schwer zu glauben. Liebe Zuhörer, auch ich gestehe euch ein, ich gehöre auch nicht zu den Leuten, die so leicht oberflächlich behaupten, alles, was die Juden tun, ist gut und ist richtig. Und alles, was die islamischen Völker tun, das ist von vornherein grundfalsch. Glaubst du, dürfen wir das nicht sehen. Und Israel wird noch größere Stürme über sich ergehen lassen. Das alles ist erst der Anfang, aber vielleicht etwas später noch. Das sollte nur das erste herausragende Zeichen sein. Bitte, an dem Feigenbaum könnt ihr einen Vergleich ziehen. So las ich hier. Wenn seine Zweige saftig werden und er Blätter gewinnt, wenn die Wirtschaft Israels da sein wird, dann wisst ihr, der Sommer ist nahe. Ganz genau so auch hier. Und ich bete, dass meine lieben Zuhörer diese einfachen Ausführungen nicht so schnell wieder vergessen und die vergänglichen, schön gefärbten, frisierten Bilder unserer Massenmedien doch so einen Eindruck wie heute Vormittag nicht ohne weiteres wegwischen können. Der zweite Punkt, den ich nennen möchte, in der Offenbarung hier las ich, dass über den Feigenbaum Stürme kommen werden, aber vorher geht ein Erdbeben. Na, wir werden doch gut gefüttert mit Nachrichten in den letzten Monaten, was Erdbeben betrifft. Ich denke da an Süd- oder Mittelamerika, wie den Leuten bange wird, wenn man schon in Erdbebengebiete gewesen ist und die Folgen solcher Erschütterungen sieht, welches Herzeleid da hervorgerufen wird. Erschütterung in der Völkerwelt, Erschütterung in der geologischen Welt, Erschütterung sogar im kosmischen Bereich, Erschütterung sogar im Gemeindebereich. Das hat immer tragische, schreckliche Folgen. Jetzt war ein Erdbeben im Nordosten der USA. Meine Schwester ist dahin gezogen. Mama hat gleich gemeint, jetzt ist das Telefonieren ja billiger. Können wir da nicht mal anrufen? Haben wir natürlich gemacht. Was macht das Erdbeben? Ist schon schlimm, aber durch die Gnade Gottes sind wir gut davon gekommen. Solange man nicht betroffen ist und das nur so als Nachrichten zu verkonsumieren hat, geht das ja noch. Ein bisschen Mitgefühl hat man selbstverständlich. Aber wenn es liebe Angehörige betrifft, dann ist das schon anders. Wir haben ja jetzt Indien wieder gehabt und da sind schon zigtausend Tote. Welch ein Elend. Und diese Städte, wo es Vertriebene gibt, Erdbebengeschädigte, Hochwassergeschädigte, das nimmt in einem Ausmaß zu, dass es schon erschreckend ist. Ich erinnere mich noch an den Zollengraben bei uns in Deutschland, sind schon über 20 Jahre her, ein Wunder, denn sonst pflegt er alle 15 Jahre tätig zu werden. Da habe ich mir die Häuser angeschaut und eben nicht nur die Häuser, und nicht nur die Hilfsaktionen, sondern seelsorgerlich die Leute betraut, die das miterlebt haben. Der Schock, die Not innere, das zu verdauen, zu verarbeiten. Nur eine Woche später habe ich einen Seelsorgedienst dort. Und ich hatte das noch nicht so mitgemacht. Und denke ich, da fährt ein Lastauto vorbei. Jetzt vibrieren halt ein bisschen die Fenster und die Wände. Die Schwester wird bleich. Sollen wir raus, Bruder Wegner? Es geht schon wieder los. Die war schon geschockt. Und eine liebe gläubige Schwester, da war Gebet nötig. Da war Bibelanalyse, Seelsorgeanalyse nötig. Um den Schock zu verarbeiten, zu verdauen und ihr Vertrauen wieder auf den Heiland zu richten. Gott hat Gnade gegeben, weil sie Jesus kannte, ihn anrief. Und die so verletzte, geschädigte Seele, die wurde wieder heil. Aber das Erdbeben hier, von dem hier die Rede ist, das ist kein lokales Erdbeben. Ich habe Seelsorge gehabt, auch kontinentweit, weltweit, auch in solchen Gebieten. Ich weiß, was ein lokales Erdbeben anrichten kann. Aber es gibt auch kontinentale Erdbeben, wo viele Länder gewaltig gerüttelt und geschüttelt werden. Und es gibt ein globales Erdbeben. Und das ist hier deutlich vorausgesagt. Wann? Als das Lamm das sechste Siegel öffnete, am klar umrissenen Plan unseres Gottes. Und haargenau die Folge, die er angibt. Da gibt es ein Erdbeben mit Weltuntergangsstimmung. Aber Bruder Wegner, bist du heute Vormittag hierher gekommen, um uns einmal ordentlich Angst zu machen? Haargenau das möchte ich nicht. Denn der Herr Jesus hat uns ja das so schön erklärt und analysiert. Wenn ihr das sieht, dass es geschieht, sehen wir das? Darf ich das als Gläubiger, der auf Jesus wartet, sehen? Ja, ich soll es sehen, aber ich soll es mit göttlichen Augen sehen. Aus dem Heilsratschluss, aus dem Gesamtheilsratschluss unseres Gottes heraus soll ich das sehen. Wenn ihr das alles seht, dann sollt ihr ordentlich Angst bekommen. Nein, was sollt ihr dann tun? Erhebet eure Häupter, also blickt nach oben. Und genau das kann nicht jeder. Und deshalb rede ich über solch ein Thema auch in der neutestamentlichen Gemeinde Jesu, weil ich weiß aus der Seelsorge, das kann nicht jeder. Und das ist es, was wir lernen müssen. Denn da gibt's eine Entwicklung innerhalb der gesamten Menschheit. Aber Lob und Dank, es gibt auch eine geistliche Zubereitung innerhalb der wahren Auserwählten, der Gemeinde der Wiedergeborenen. In der Welt geht das so vor sich. Wenn das Meer brausen wird, das Völkermeer brausen wird, dann wird sie Bangigkeit befallen. Was wird die Weltpsyche befallen, so nenne ich das einmal. Große Bangigkeit, das kann man nicht mehr hinwegreden. Nein, auch nicht mit frisierten Nachrichten kann man das wegschaffen. Die Ereignisse, die da in Erscheinung treten, werden über alle diejenigen, die Jesus nicht im Herzen haben, in große Bangigkeit hineinziehen. Die zweite Stufe, sie werden zagen. Was wird über die Menschheit kommen? Eine weltweite Verzagtheit. Ob die Börsenentwicklung noch dazu beitragen wird, lasse ich alles dahingestellt sein. Ich habe mir kürzlich einen Experten angehört, der meinte, die ganz großen Banken und einige Börsenanalytiker und einige milliardenschwere Kunden, die brauchen nur ein paar Milliarden rauszuziehen und dann geht der Kurs in den Keller und dann kaufen sie auf und dann wird wieder geworben und dann geht's wieder hoch. Sehr bewegte Dinge. Und für diejenigen, die getroffen sind, das bleibt's nicht bei der Bangigkeit. Und da kommt auch nicht nur Verzagtheit auf. Wer seine Zukunft, seine Alterssicherheit in Aktien allein hineingesetzt hat und Gott vergessen hat in seinem Leben, sicher in Jesu Armen, sicher an seiner Brust, ruhend in seiner Liebe, da finde ich Himmelslust. Die dritte Stufe, sie werden verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die sich anbahnen. Ich weiß, was das ist, eine verschmachtete Seele. Wenn das aber auf die gesamte Menschheitspsyche zutrifft, dann ist das schlimm. Und jetzt die Lehre Jesu. Wenn ihr das alles seht, dann blickt nach oben. Da schickt sich jemand an. Der Herr Jesus, der sein Blut und sein Leben hingegeben hat für die Seinen. Und warum ist er für sie gestorben? Auf dass die da leben, hinfort nicht mehr sich selber leben, sondern für den, der für sie gestorben ist. Er wird seine Auserwählten erretten. Und was naht sich? Was sagen mir diese Zeichen, die Gott in die Völkerwelt hineingesetzt hat? Der Jesus macht sich bereit, um die Seinen zu holen. Ich will zum dritten herausragenden Zeichen gehen. Bis jetzt ist das ja verständlich, weil man das so sehen kann. Aber was ich jetzt erkläre, da gehört schon ein ganz klein wenig ein prophetischer Einblick dazu. Und das ist auch nicht außerhalb der Erlösung, denn wir haben desto fester den prophetischen Teil des Wortes. Und was machen wir mit dem prophetischen Teil in der Bibel? Wir tun gut daran, dass wir darauf achten, wie auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort. Wozu ist die Prophetie auch des Neuen Testamentes gut? Dass es als ein Licht die Ereignisse beleuchtet und wir sie so sehen, wie Gott sie gesehen haben möchte. Solche Ausführungen reichen nicht aus, liebe Geschwister, in so einer kurzen Zeit. Deshalb fasse ich mich kurz. Aber lest doch einmal Hesekiel 36, 37, 38 und 39. Da werden einige Dinge angedeutet und diese Dinge, die da angedeutet werden, die werden so wunderbar charakterisiert, so dass nur derjenige, der an die Bibel, an die Inspiration glauben kann, das versteht. Dort darf der Seher ein Tal sehen und das wird als Gräber bezeichnet. Da sind Gebeine begraben. Er sieht ein großes Tal und er fragt, derjenige, der ihm diese Schau gibt, meinst du, Menschenkind, dass diese toten Gebeine wieder lebendig werden? Der sagt, Herr, du weißt es, ein reifer Prophet, der hat gemerkt, ich kann Gott nicht belehren. Nein, er will mir etwas zeigen. Meinst du, dass die wieder lebendig werden? Und dann darf er durch die Prophetie etwas sagen. Und siehe, die zerstreuten Knochen, vom Tod gezeichneten Knochen, fügen sich wieder wunderbar zusammen, so wie sie hingehören. Und in welchem Zusammenhang darf er das sehen? Ich will Israel aus den Gräbern wieder herausholen. Wir haben jetzt ja nur Juda und etwas Benjamin von den Juden. Die 10 Stämme, die sind ja assimiliert, sagt der Fachmann. Die sind in den Gräbern und Gott holt sie wieder heraus. Und dann, wenn sie zusammengefügt werden, meinst du, dass die wieder lebendig werden können? Aus den Gräbern geholt das Volk Israel. Auch das Neue Testament hat da wunderbare Vergleiche. Auch da wird Gott Menschen aus den Gräbern herausholen. Der Lazarus wurde herausgerufen aus seinem Grab und die Gräber taten sich auf bei der 7. Posaune. Unser Gott hat einen wunderbaren, herrlichen Plan und er macht's noch nicht einmal versteckt. Nein, wer sucht, der findet und begreift und versteht. Und dann wird geschildert, und jetzt bitte ich zu beachten, es gab eine assyrische Gefangenschaft für Israel, eine kleine babylonische Gefangenschaft und eine große babylonische Gefangenschaft, ich denke 70 Jahre. Hesekiel, Daniel, Jesaja um diese Zeit herum. Auch Nehemia, das wissen wir alles. Und von dort hat sie Gott wieder zurückgeholt. Aber weißt du, was da bei Hesekiel geschrieben steht? Nicht aus der assyrischen Gefangenschaft wird Israel da zurückgeholt, nicht aus der kleinen babylonischen, auch nicht aus der großen babylonischen, sondern aus allen Völkern am Ende der Tage. Was hat Gott getan? Er hat sein Volk wieder heimgebracht. Und da ist Leben in Israel, ist wieder da. Wunderbares Zeichen. Und jetzt kommt das, was vielleicht nicht jeder versteht. Ich hatte das auch zurückgestellt. Vor 15 Jahren hin und wieder schon zwar darüber gesprochen, aber dann ist der eiserne Vorhang gefallen. Die gewaltige Abrüstung hat begonnen. Ein schwedischer Nobelpreisträger darüber befragt, was er jetzt zu der großen Abrüstung sagen würde, hat gemeint, er als Fachmann, ein größeres Theater hätte es noch nie gegeben. Es gibt keine Abrüstung, hat er gesagt. Die Waffen sind veraltet, die müssen gepflegt werden, das kostet zu viel Geld. Es sind schon neue Waffen da, hat er damals gesagt. Und diese falsche Ruhe schwindet jetzt immer wieder. Das Verteidigungsschild der Amerikaner, die Russen haben schon angekündigt aufzurüsten. Die Chinesen rühren sich schon wieder an. Und das soll sein, nicht bei der kleinen Gefangenschaft, bei den Leuten, die von allen Völkern zusammengefasst worden sind. Das soll ein Volk von Norden, Gog und Magog, mit seinen verbündeten Völkern nach Israel kommen. Das Volk, das von allen gesammelt wurde. Gog und Magog, das dritte gewaltige Zeichen, herausragende Zeichen. Und dann marschieren die hinein. Und jetzt bitte ist es Zufall, dass haargenau an dem Ort, wo dieses Militär, diese ungeheure, plötzlich der eingedrungene Militärmacht sich befindet, dass haargenau dort ein Erdbeben stattfindet. Und haargenau zur selben Zeit, wo die da sind. Ein Erdbeben, ob es das ist, ich weiß es nicht. Darüber erstreite ich mich nicht. 7 Monate wird man die Leichen dann begraben. Deutlich vorausgesagte Zeichen. Aber bitte, wenn ihr das alles seht, hast du Glauben? Hast du den Heiland angenommen? Stehst du mit Jesus in Verbindung? Ist dein Vertrauen auf das Wort Gottes gegründet? Unser lieber Bruder sagte vorhin, es ist so schön, dem Herrn vertrauen und seiner Hände tun, beständig auf sein Antlitz schauen, in seiner Liebe ruhen. Kann ich in seiner Liebe ruhen, wenn diese Zeichen sich erfüllen, vielleicht mit einer Härte, wie wir es bis jetzt noch gar nicht gekannt haben? Gog und Magog werden so vernichtend geschlagen. Und Gott ist es. 2 Gründe will ich nennen. 1 Grund ist menschlich, kann von mir stammen. In keinem anderen Volk hat es so viel Märtyrer gegeben als im großen Russland. Nicht Zehntausende, nicht Hunderttausende. Es geht in die Million und darüber. Ich stehe mit Menschen in Verbindung, die da tätig sind. Und was hat Jesus gesagt? Dass all das unschuldig vergossene Blut gerecht werden würde, schon von Abel her. Die Sonderstellung der Märtyrer. Vielleicht ein andermal mehr darüber. Und dann der 2. Grund. Warum tue ich das? Damit alle Welt erfahre, dass ich der Herr bin. Ich bedauere das so sehr, dass wegen niedrigen Trieben unsere Generation heute sich nur befriedigen möchte, Geld verdienen will, leben möchte, bequem, luxuriös leben möchte. Raum hast du für alle Dinge, nur für deinen Jesus nicht. Wir wollen lernen heute Vormittag noch etwas. Das sind die Seuchen, die auftreten. Aber bei den Seuchen will ich ein klein wenig verweilen. Das soll dann das 4. herausragende Zeichen sein. Vor einigen Jahren, vielleicht vor 15 oder 20 Jahren, ging ein Triumphschrei durch die ganze Menschheit. Die Pocken waren besiegt. Kurz Zeit darauf ist AIDS aufgetreten. Ich verzichte darüber. Mir sind Dinge, Manuskripte zugespielt worden, wie das eigentlich entstand, nicht so, wie das öffentlich publiziert wird. Der Mensch spielt leider, leider wieder eine ganz traurige Rolle dabei. Und dann kurze Zeit später war Ebola da. Und wir, die wir uns so bewusst ernährt haben, Jahrzehnte hindurch, wir haben einen Schock nach dem anderen bekommen. Da waren die Salate waren da dran, mit Spritzmittel verseucht, die Gemüse sind verseucht gewesen, das Schweinefleisch soll ungesund gewesen sein. Dann haben wir Nudeln gegessen, da waren Hühnerembryos dann drin. Und dann haben wir Rindfleisch gegessen und dann kam BSE. Ich befürchte, dass derjenige, von dem Luther gesagt hat, viel Großmacht und viel List, seine grausame Rüstung ist, mit der Klugheit, mit dem ganzen Fortschritt der Menschheit geradezu ein übles Spielchen treibt. Das BSE-Problem ist noch nicht bewältigt. Es kommt Maul- und Klauenseuche höchst ansteckend. Aber nicht, dass ihr denkt, ich will Angst machen. Das ist erst alles das Vorspiel. Bei den Posaunengerichten, da kommt schon noch manches. Ich möchte ohne meinen Herrn Jesus nicht in diese Endzeit hineingehen. Noch einmal, es ist so schön, dem Herrn vertrauen. Und ich habe Ruhe, ich habe Frieden. Das mache ich nicht vor. Mein Leben ist bestens versichert. Und keine Furcht. Ich warte auf den Herrn Jesus. Das Letzte sollte ich noch sagen, gebt mir doch noch ein paar Minütchen. Das letzte herausragende Endzeitzeichen, das fünfte Endzeitzeichen. Jesus hat das schon lange vor uns allen gesehen. Er kam nach Jerusalem zu, einmal weinte er über Jerusalem. Und dann tut's ihm so weh. Ich komme doch zu euch in meines Vaters Namen. Und ihr nehmt mich nicht an. Und jetzt die Tragik. Wenn ein anderer kommen wird, und er macht sich auf, den werdet ihr annehmen. Israel wird leider, leider noch den furchtbaren Fehler begehen und den falschen Retter, den falschen Messias annehmen. Und zu der Zeit wird schon festgelegt durch die Propheten, werde ich Israel zu einem Laststein machen, den keiner heben wird. Schon der Henry Kissinger hat versucht, das Jerusalem-Problem zu lösen. Schon seit Jahrzehnten kann der Laststein Jerusalem nicht gelöst werden. Ach, Jerusalem, du auserwählte Stadt, wo Jesus gekreuzigt wurde, wo die Gemeinde entstand, der neue Bund, da wo der Heilige Geist herniedergekommen ist, du auserwählte Stadt. Und wie hat Jesus gesagt, ach, wenn du doch erkennen würdest, die Zeit deiner Heimsuchung, wo die Gnade Gottes dir begegnet. Und wenn jemand prophetisch die Endzeichen so deutlich sieht, da möchte man hineinrufen in sein Volk, ach, dass ihr doch die Heimsuchung, das letzte Reden Gottes begreifen und hören möchtet. Sie hatten ja Jesus unter der Vertretung und Verantwortung eines Pontius Pilatus. Er meint ihnen doch helfen zu können, denn der Mann ist unschuldig, damit sie doch nicht unschuldiges Blut vergießen. Ich gebe euch Barabbas, den Mörder, den gebe ich euch frei. Was willst du, Pilatus? Den Mörder freigeben? Ja, was soll ich aber mit Jesus tun? Voller Verzweiflung. Kreuzige ihn, kreuzige ihn. Jerusalem hat den Fürsten der Liebe kreuzigen lassen und hat den Mörder erwählt. Und der Mörder steht vor der Tür. Er hat schon sein Solidaritätszeichen bereit. Und jeder, der nicht solidarisch sein wird mit ihm, dem fehlt nachher die Existenzgrundlage. Und weil Israel den Mann der Liebe, Jesus Christus, nicht angenommen hat, bekommen sie haargenau die gleiche Zeit für 3,5 Jahre den Mörder. 3,5 Jahre war Jesus Christus und Israel und hat geweint um Jerusalem. Und er sollte gekreuzigt werden. Jetzt bekommen sie 3,5 Jahre den Mörder. Sie werden ihn annehmen. Ja, der Antichrist hat seine Zentrale, wie schrecklich, wie tragisch, in Jerusalem. Aber keine Sorge. Lies einmal Paulus Schriften im Römer. Es geht um ein Überrest. Es wird schlimm werden für Israel und für die Gemeinde Jesu. Aber nicht für diejenigen, von denen Jesus sagt, wachet und betet, dass ihr würdig werden möget, diesem allem zu entfliehen und zu stehen vor des Menschen Sohn. Nun schließe ich, meine Zeit ist vorbei. Lieber Zuhörer, einer, der will dein Leben, deine Zeit, deine psychische Kraft, deine körperliche Kraft, deine Finanzen, er will dein Leben zum Bau seines Reiches haben, der Antichrist. Und da ist einer, der hat beide Hände für dich ausgebreitet, am Kreuz von Golgatha, und ging dahin, wo du hättest hingehen müssen, als er schrie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dieser Jesus möchte dich auch haben. Wähle nicht den Mörder, wähle den Retter deiner Seele. Amen. Wollen wir einen Augenblick noch stille sein? Stehen wir auf dazu. Herr Jesus, hab herzlichen Dank, dass du keinen Menschen in deine Liebe zwingst. Aber du willst nicht den Tod des Sünders. Du willst nicht, dass ein Leid der Seele geschehe, wie wir im Eingangslied gesungen haben. Du willst Rettung bringen. Gib Gnade. Wir stehen jetzt an der Wegscheide. Jesus Christus oder den Gegenchristus. Hilf, dass niemand von uns eine Fehlentscheidung treffen möchte. Gib Gnade. Herr, als Gemeinde haben wir die Aufgabe, noch zu dir zu rufen. Zu bitten, in der Arche, Rettungsarche des Neuen Testamentes einzusteigen. Gib Gnade, dass niemand eine Fehlentscheidung treffe. Amen.